ARD. In unserer Sendereihe aus der Chronik des Dr. Watson bringen wir Die einsame Radfahrerin. Ein Kriminalhörspiel von Michael Hartwig nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle mit Peter Pasetti als Sherlock Holmes und Erik Schumann als Dr. Watson.
Von 1894 bis Ende des Jahres 1901 war Sherlock Holmes das, was man einen vielbeschäftigten Mann nennt. Ich darf wohl ohne Übertreibung behaupten, dass es keinen schwierigen Kriminalfall gab, zu dem man ihn nicht zugezogen hätte. Dazu kommen noch hunderte von sozusagen privaten Affären, oft äußerst komplizierter und delikater Natur, bei denen er erfolgreich eingriff. Es ist daher keineswegs leicht zu entscheiden, was davon in meiner Chronik vor die Öffentlichkeit gebracht werden soll. Ich will mich jedoch an mein altes Prinzip halten und den Fällen den Vorzug geben, deren Interesse weniger der Brutalität des Verbrechens als der Tiefgründigkeit und dramatischen Spannung der Lösung entspringt. Meine Notizen aus dem Jahre 1895 zeigen mir, dass es Samstag, der 23. April war, als wir zum ersten Mal von Miss Violet Smith, der einsamen Radfahrerin aus Charlington, erfuhren. Ihr Besuch war Holmes, wie ich mich noch genau erinnere, sehr unwillkommen, denn er war gerade in ein besonders verworrenes und schwieriges Problem vertieft. Trotzdem brachte er es nicht fertig, die junge Dame einfach schroff abzuweisen, die sich spät an diesem Abend in der Baker Street einfand und ihn um Rat und Hilfe bat.
Jedenfalls kann es kaum Ihre Gesundheit sein, Miss Smith, um die Sie sich Sorgen machen. Wer so passioniert Rad fährt, besitzt bestimmt überschäumende Energie.
Woher wissen Sie, dass ich Rad fahre, Mr. Holmes?
Ihre Schuhsohlen sind an beiden Seiten ein wenig abgewetzt. Das kommt natürlich von der Reibung der Pedale.
Ja, es stimmt, Mr. Holmes. Ich fahre sehr oft mit dem Rad. Mhm. Und damit hat auch das zu tun, was mich heute zu Ihnen führt.
Aber entschuldigen Sie, Miss Smith. Ich nahm Ihre Hand lediglich aus Neugierde.
Neugierde?
Eine meiner Berufskrankheiten. Um ein Haar wäre ich in den Irrtum verfallen, Sie für eine Stereotypistin zu halten, aber das ist natürlich Unsinn. Musik, ja. Sie haben mit Musik zu tun. Hast du das auch bemerkt, Watson?
Bitte? Was soll ich bemerkt haben, Holmes?
Die abgeflachten Fingerspitzen, Watson.
Ja, aber die könnten ja auch vom Maschinenschreiben kommen.
Nein, mein lieber Watson, Ihr Gesicht hat etwas Vergeistigtes, was die Schreibmaschine nur selten hervorbringt. Ja, die Dame hat mit Musik zu tun.
Mr. Holmes hat recht. Ich bin Musiklehrerin.
Auf dem Lande, wie ich Ihrem ausgezeichneten Teint entnehme.
In der Gegend von Farnham, an der Grenze von Surrey.
Ah, eine wunderbare Gegend und voller faszinierender Erinnerungen für mich. Kannst du dich noch erinnern, Watson? Dort haben wir Archie Stamford, den Fälscher, festgenommen.
Oh ja, und ob ich mich daran erinnere.
Ja. So, und nun erzählen Sie, Miss Violet, was ist Ihnen in der Gegend von Farnham an der Grenze von Surrey zugestoßen?
Mein Vater ist schon lange tot, Mr. Holmes. Er hinterließ meine Mutter und mich ohne Verwandte, mit Ausnahme eines Onkels, Ralph Smith, der vor 25 Jahren nach Afrika auswanderte und nie wieder von sich hören ließ. Mhm. Wir waren sehr arm nach dem Tod meines Vaters. Bis vor etwa 4 Monaten uns jemand eines Tages erzählte, in der Times sei ein Inserat erschienen, das sich nach unserem Verbleib erkundigte. Ach. Sie können sich gewiss vorstellen, wie schnell wir zu dem Anwalt fuhren, dessen Namen in dem Inserat angegeben war. Er stellte uns 2 Herren vor, einen Mr. Carruthers und einen Mr. Woodley, und zog sich dann zurück, damit wir uns ungestört unterhalten konnten.
Wären Sie vielleicht so gut, Mrs. Smith, uns Ihre Personalien anzugeben? Ihr verstorbener Mann war
James Smith. Er war Dirigent des Orchesters im ehemaligen Imperial Theater.
Vielleicht erklärst du der gnädigen Frau erstmal.
Ach ja, Mr. Woodley und ich, wir sind zurzeit auf Besuch aus Südafrika hier in London.
Leben Sie in Südafrika, Mr. Carruthers?
Ja, und wir waren alte Freunde eines nahen Verwandten von Ihnen, Mr. Ralph Smith.
Von Onkel Ralph?
Ja. Ja, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Mr. Smith vor einiger Zeit verstorben ist.
Ach, wir hatten nie wieder etwas von ihm gehört.
Er ist als armer Mann gestorben, Mrs. Smith.
So, als armer Mann. Und wir hatten gehofft...
Ich bitte dich, Mutter, das macht doch nichts.
Entschuldigen Sie, meine Herren.
Oh, einen Augenblick noch, Mrs. Smith. Wir haben Ihnen noch mehr mitzuteilen. Woodley und ich besuchten Mr. Ralph Smith noch an seinem Totenbett. Er bat uns, seine Verwandten hier in England aufzusuchen und dafür zu sorgen, dass sie keine Not zu leiden hätten.
Ja, und deshalb sind wir hier.
Ja, aber ich verstehe nicht ganz. Zu Lebzeiten hat Ralph sich nie um uns gekümmert.
Er hat uns erzählt, dass er erst jetzt vom Tode seines Bruders, ihres Gatten, Mrs. Smith, erfahren hätte. Und das hat ihm im letzten Augenblick seine Verantwortung zum Bewusstsein gebracht.
Wenn ich mir die Frage erlauben darf, wie stehen Sie sich finanziell?
Ja, für uns beide ist es manchmal...
Wir kommen ganz gut durch, Mr. Carruthers. Vielen Dank.
Ist das wirklich wahr?
Aber ich bitte Sie, es handelt sich hier nicht um Wohltätigkeit. Wer wird eine so charmante junge Dame wie Sie darben lassen?
Ich darbe nicht, Sir.
Oh doch, Violet. Alles ganz schön und gut, so stolz zu sein, aber ich finde manchmal nachts vor Sorgen keinen Schlaf, so wahr ich hier sitze.
Nicht doch, Mutter.
Bitte unterbrich mich nicht. Ich war auch einmal jung, Violet, und ich weiß, was hübsche Sachen für ein junges Mädchen bedeuten. Wenn Sie also die Wahrheit hören wollen, wir wissen manchmal kaum, wo der nächste Groschen herkommen soll. So, jetzt wissen Sie Bescheid, meine Herren.
Ich habe Ihnen einen Vorschlag zu unterbreiten.
Einen Vorschlag?
Mhm. Sie können sich doch vorstellen, dass wir uns nicht nur mit Ihnen in Verbindung gesetzt haben, um Ihnen mitzuteilen, dass Ralph Smith tot ist.
Ich habe eine 10 Jahre alte Tochter, Mrs. Smith. Ich lebe allein in Chiltern Grange, in der Nähe von Farnham, und mein armes Kind braucht die Liebe und die Aufsicht einer Frau. Ich weiß nicht, ob Ihre Tochter je daran gedacht hat, die Stelle einer Erzieherin zu übernehmen.
Ich bin Musiklehrerin, Mr. Carruthers.
Ja, ja, und stellenlos auch noch.
Musiklehrerin? Mhm. Ja, das könnte sich ja gar nicht besser treffen. Mein kleiner Liebling zeigt, wie ich höre, bereits ein ungewöhnliches Talent, gerade auf diesem Gebiet. Das hätte ich mir nie träumen lassen, das... Ach, bitte, Miss Smith, kommen Sie doch nach Surrey und unterrichten Sie meine Kleine.
Sie sind Witwer, Mr. Carruthers?
Leider, ja. Aber mein Haushalt wird von einer älteren Dame, Mrs. Dixon, geführt, aus bester Familie. Sie wären also keineswegs allein, Miss Smith.
Violet...
Aber ich möchte meine Mutter nicht gern allein in London lassen.
Aber das macht mir nichts aus, Kind.
Das ist ja auch keineswegs nötig, gnädige Frau. Ihre Tochter könnte jedes Wochenende zu Ihnen nach Hause kommen. Und auch noch ein gutes Gehalt mitbringen. Wie wäre es mit, sagen wir, 100 Pfund im Jahr?
100 Pfund? Violet, wirklich ein glänzendes Gehalt.
Ich weiß nicht.
Bitte, Kind, bitte nimm an.
Ja, wenn du meinst, Mutter. Gut, Mr. Carruthers, dann bin ich also bereit, nach Chiltern Grange zu kommen und Ihre Tochter zu unterrichten.
Bitte erzählen Sie weiter, Miss Smith.
Was geschah, als Sie in Farnham angekommen waren?
Ach, es ging eigentlich viel besser, als ich erwartet hatte. Ein recht kultiviertes Haus, muss ich sagen. Das Kind war lieb und Mr. Carruthers selbst immer freundlich und außerdem sehr musikalisch. Wir verbrachten interessante Abende zusammen und jedes Wochenende konnte ich zu meiner Mutter nach London fahren.
Aha, und dieser Mr. Woodley, haben Sie ihn noch mal gesehen?
Dazu komme ich gerade, Dr. Watson. Der erste Schatten fiel auf mein zufriedenes Leben, als Mr. Woodley zu einem einwöchigen Besuch eintraf.
Wieso?
Ach, ein scheußlicher Mensch. Er machte plumpe Annäherungsversuche, prahlte mit seinem Reichtum und versprach mir die schönsten Brillanten Londons, falls ich ihn heiraten würde. Selbst als ich ihn von Cyril erzählte, hörte er nicht auf.
Ah, Cyril heißt also der Glückliche.
Ja, Mr. Holmes. Mhm. Cyril Morton. Er ist Elektroingenieur in Coventry. Wir sind verlobt und hoffen, Ende des Sommers heiraten zu können. Aber das störte Mr. Woodley in keiner Weise. Als ich auf nichts einging und nichts von ihm wissen wollte, riss er mich eines Tages einfach in seine Arme und schwor, mich nicht wieder freizugeben, bis ich ihn geküsst hätte.
Holmes ist ein unverschämter Kerl.
Glücklicherweise kam Mr. Carruthers dazu, befreite mich und zerrte Woodley weg. Am nächsten Tag entschuldigte sich Mr. Carruthers bei mir und versicherte, dass so etwas nie wieder vorkommen würde. Seitdem habe ich Mr. Woodley nicht wieder gesehen.
Das war natürlich äußerst peinlich für Sie. Und aus welchem Grunde suchen Sie jetzt meinen Rat?
Jeden Samstagmorgen fahre ich mit meinem Rad zum Bahnhof Farnham, um den 12.22 Uhr Zug nach London zu nehmen. Die Straße von Chiltern Grange zum Bahnhof ist sehr einsam und auf der Strecke zwischen der Heide von Charlington auf der einen Seite und dem Landhaus Charlington Hall auf der anderen trifft man selten auch nur ein Bauernfuhrwerk. Vor 2 Wochen nun sah ich mich gerade an dieser Stelle zufällig um und entdeckte etwa 200 Meter hinter mir, ebenfalls auf einem Fahrrad, einen Mann. Bevor ich auf dem Bahnhof in Farnham ankam, drehte ich mich noch einmal um. Aber da der Mann verschwunden war, vergaß ich den Vorfall. Stellen Sie sich jedoch meine Überraschung vor, Mr. Holmes, als ich bei meiner Rückkehr am Montag demselben Mann auf derselben Strecke wieder begegnete. Noch erstaunlicher ist, dass sich der Vorfall am folgenden Samstag und Montag in genau der gleichen Weise wiederholte.
Was meinst du, Holmes? Das ist doch seltsam.
Können Sie den Mann beschreiben?
Da er sich immer in einer gewissen Entfernung hielt, weiß ich nur, dass er mittleren Alters ist und einen schwarzen Vollbart hat.
Haben Sie Ihr Erlebnis Mr. Carruthers erzählt?
Ja, das habe ich. Er nahm die Sache offensichtlich sehr ernst und bestellte sogleich Pferd und Wagen, damit ich in Zukunft nicht mehr allein über die einsamen Wege fahren müsste.
Na, das war doch sehr aufmerksam von ihm.
Pferd und Wagen sollten diese Woche kommen, aber trafen aus irgendeinem Grund nicht rechtzeitig ein, sodass ich wieder mit dem Fahrrad zur Bahn fahren musste. Das war heute Morgen. Und tatsächlich wieder folgte mir dieser Mensch. Glücklicherweise war ich heute weniger ängstlich als neugierig. Ich war entschlossen festzustellen, wer er war und was er wollte.
Und wie haben Sie das angestellt?
Zuerst fuhr ich langsamer, aber er auch. Dann wollte ich ihm eine Falle stellen. Kurz nach der Einfahrt von Charlington Hall macht die Straße eine scharfe Biegung. Ich radelte also rasch um die Ecke, hielt dann an, in der Hoffnung, dass er um die Kurve gerast und an mir vorbeikäme, bevor er bremsen könnte. Aber ich wartete vergebens. Ich ging einige Schritte zurück und sah mich um. Über 1 Kilometer der Straße lag vor mir, aber er war nicht zu sehen, obwohl es dort keine Abzweigung gibt, die hätte einschlagen können.
Vielleicht ist er über die Heide weggefahren, auf der anderen Seite der Straße.
Auch dort hätte ich ihn deutlich sehen müssen.
Dann kann er also nur in den bewaldeten Park von Charlington Hall eingebogen sein.
Aber die Bewohner des Hauses haben doch bestimmt Besseres zu tun, als mir regelmäßig zu folgen. Ich weiß nicht mal, wer dort wohnt.
Sagen Sie, Miss Smith, haben Sie noch andere Verehrer, außer Ihrem Verlobten, Mr. Morton?
Nur diesen scheußlichen Woodley, wenn Sie den einen Verehrer nennen wollen.
Sonst niemand?
Ich weiß nicht.
Na? Miss Smith, überlegen Sie mal.
Vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sich Mr. Carruthers für mich interessiert. Wir verbringen viele Abende zusammen. Er spielt ausgezeichnet Cello und ich begleite ihn auf dem Klavier. Aber er hat nie ein Wort fallen lassen. Oh nein, er ist wirklich ein vollendeter Gentleman. Aber trotzdem, man spürt sowas doch.
Ja, Miss, ich bin zwar im Augenblick sehr beschäftigt, aber ich werde mir doch die Zeit nehmen, einige Erkundigungen über die Sache einzuziehen.
Vielen Dank, Mr. Holmes.
Inzwischen möchte ich Sie bitten, nichts zu unternehmen, ohne es mich wissen zu lassen.
Das verspreche ich Ihnen, ja. Mr. Holmes. Auf Wiedersehen, meine Herren.
Miss,
erlauben Sie mir, gnädiges Fräulein. Bitte. Auf Wiedersehen, Miss Smith.
Auf Wiedersehen.
Was für eine reizende kleine Dame, Holmes. Einfach hinreißend.
Das ist wahr. Hier.
Was suchst du, Holmes?
Meinen Tabaksbeutel.
Ja, hier liegt er doch.
Ach ja. Hast du Feuer?
Bitte, Holmes.
Danke. Danke.
Bitte sehr.
Ein Naturgesetz, mein lieber Watson, dass Männer einem solchen Mädchen nachlaufen. Aber nur selten strampeln sie in einsamen Gegenden auf dem Fahrrad hinter ihnen her.
Und warum erscheint der Kerl immer an derselben Stelle?
Ja, so ist es, Watson. Wir werden also zunächst einmal feststellen müssen, wer die Bewohner von Charlington Hall sind. Und als nächstes, welche Beziehungen zwischen Carruthers und Woodley bestehen.
So grundverschiedene Charaktere, nach dem, was wir gehört haben, aber beide gleichermaßen bemüht, sich um die Verwandten von Ralph Smith zu kümmern.
Und wer zahlt schon freiwillig das doppelte Gehalt für eine Musiklehrerin, wenn er sich, obwohl er 10 Kilometer vom Bahnhof entfernt lebt, nicht mal einen Pferdewagen leisten kann, So merkwürdig.
Ja, ja, ist eine eigenartige Geschichte. Willst du nach Farnham fahren?
Nein, nein, mein lieber Junge, du wirst hinfahren.
Ich?
Ja, vielleicht handelt es sich nur um eine läppische Liebesaffäre, deren wegen ich unmöglich meine wichtigen Nachforschungen hier unterbrechen kann. Du wirst also am Montag früh morgens in Farnham eintreffen, versteckst dich in der Nähe von Charlington Hall, hältst die Augen offen und erkundigst dich, wem das Haus gehört. Und dann kommst du hierher zurück und berichtest mir.
Wenn du meinst, Holmes.
Also, Watson, berichte, was hast du erlebt?
Ich saß hinter einem Ginsterbusch, Holmes, und da kam er, in gewissem Abstand natürlich, genau wie Miss Violet es uns geschildert hat. Es war das Einzige auf der breiten Ebene, was sich rührte. Das zauberhafte Mädchen, das aufrecht auf dem Fahrrad saß, und der bärtige Mann hinterher, der sich tief über die Lenkstange beugte.
Deine poetische Ader, lieber Watson, kannst du dir für deine blumenreiche Chronik dieses Falles aufsparen, falls daraus ein Fall entsteht. Erzähl mir ganz einfach, was vorgefallen ist.
Sie versuchte langsamer zu fahren und anzuhalten. Aber er tat genau das Gleiche. Plötzlich riss sie ihr Fahrrad herum und steuerte direkt auf ihn zu.
Sieh mal an. Was war das Ergebnis?
Er riss gleichfalls sein Rad herum und entfernte sich mit gleicher Geschwindigkeit.
So.
Als sie wieder wendete, um weiterzufahren, wendete auch er. Und beide fuhren mit dem üblichen Abstand an mir vorbei. Ich rührte mich jedoch nicht aus meinem Versteck, was sich als recht günstig erwies. Denn kurz darauf kam der Mann wieder um die Kurve herumgefahren und bog in die Einfahrt von Charlington Hall ein.
Aha. Und dann?
Ja, daraufhin habe ich ihn aus den Augen verloren.
Ah, was du nicht sagst.
Trotzdem hatte ich das angenehme Gefühl, gute Arbeit geleistet zu haben. Und machte mich also wieder auf den Weg nach Farnham zurück, um dort einen Häusermakler aufzusuchen. Ich gab ihm zu verstehen, dass mich Charlington Hall eventuell für die Sommerferien interessieren würde, woraufhin ich erfuhr, dass das Haus bereits vor einem Monat an einen würdigen älteren Herrn, einen Mr. Williamson, vermietet worden sei. Mehr wollte er mir nicht sagen. Na, Holmes? Zufrieden?
Du hast dich hinter einem Ginsterbusch auf der Heide versteckt, obwohl du dich hinter einer Hecke beim Eingang von Charlington Hall hättest postieren müssen. Auf diese Weise, Watson, hast du diesen geheimnisvollen Gentleman also auch nicht näher zu Gesicht bekommen als Miss Violet. Du bist wirklich ein bedauerlicher Versager, Watson. Und dann gehst du auch noch zum Häusermakler, um seinen Namen festzustellen.
Aber an wen hätte ich mich denn sonst wenden können?
Du hättest dich in das nächste Wirtshaus setzen sollen. Da hättest du alles erfahren können.
Aber ich habe doch seinen Namen erfahren. Williamson heißt er.
Na und? Ein älterer Herr, der auf einem Fahrrad davonrasen kann, wenn eine junge Dame ihm auf den Fersen ist. Nein, mein lieber Watson. Was hat uns dein Ausflug eingetragen? Die Gewissheit, dass Miss Violet uns die Wahrheit erzählt hat. Daran habe ich nie gezweifelt. Außerdem, dass zwischen dem Radfahrer und Charlington Hall irgendein Zusammenhang besteht. Auch das war mir von Anfang an klar. Herein.
Die Post, Sir.
Legen Sie sie da drüben hin, Mrs. Hudson. Nein, Moment.
Ja, Sir.
Vielleicht ist da etwas, das... ja, tatsächlich. Vielen Dank, Mrs. Hudson.
Bitte sehr, Mr. Holmes.
Von wem, Holmes?
Ein Bericht von Miss Violet über die letzten Ereignisse.
Aha. Was schreibt sie denn?
Hör zu. Ich bin sicher, Mr. Holmes...
Mr. Holmes, auf Ihre absolute Diskretion rechnen zu können, wenn ich Ihnen heute mitteile, dass es mir unmöglich geworden ist, meine Stellung länger zu behalten. Mr. Carvaras hat mir einen Antrag gemacht. Von der Aufrichtigkeit und Tiefe seiner Gefühle bin ich überzeugt. Doch wie Sie wissen, habe ich mein Ja-Wort bereits einem anderen gegeben. Er nahm meine Ablehnung mit großem Ernst, aber auch sehr liebevoll entgegen. Trotzdem ist die Atmosphäre, wie Sie sich bestimmt vorstellen können, seither etwas gespannt.
Wie vorsichtig sie sich ausdrückt.
Unsere junge Freundin bewegt sich allmählich auf gefährlichem Boden. Ich glaube fast, mein lieber Watson, ein ruhiger, friedlicher Tag auf dem Lande könnte mir nicht schaden. Ja. Ich werde heute Nachmittag nach Farnham fahren. Dann kann ich die kleinen Theorien, die ich mir zurechtgelegt habe, an Ort und Stelle überprüfen.
Ich wünsche dir viel Glück, Holmes. Hoffentlich bringst du es weiter als ich.
Guten Tag.
Guten Tag, Sir. Was darf es sein?
Nochmal überlegen. Ein Glas Bier, würde ich sagen. Ja, Bier wäre genau das Richtige.
Besseres Bier finden Sie so leicht nicht wieder. Kommt direkt vom Fass.
Ausgezeichnet. Trinken Sie auch eins mit?
Doch, ich bin so frei. Danke. Sie sind wohl wegen der Auktion hier.
Was? Welche Auktion?
Also doch nicht. So, bitte.
Okay.
Die Pony-Auktion, meine ich. Nichts Großartiges, aber immerhin, die Pferdehändler finden sich alle ein. Ihre Gesundheit, Sir.
Ja, und die Ihre, Herr Wirt. Nein, eigentlich bin ich gekommen, weil ich hoffte, hier einen Bekannten zu treffen. Man hat mir erzählt, er wollte Charlington Hall für den Sommer mieten.
Ah, das ist Mr. Williamson.
Ah, ja, ja, stimmt. Kommt er oft hierher?
Das kann man wohl sagen. Er und seine Wochenendgäste, so eine muntere Gesellschaft.
Sei doch immer noch der Alte, nicht?
Kennen Sie ihn schon lange so?
Oh, ja, doch, einige Zeit, ja.
Dann ist das also wahr.
Was ist wahr?
Dass er früher Geistlicher war und dass Sie ihn seiner Würden entkleidet haben.
Gehört habe ich das auch schon mal, ja. Aber ehrlich gesagt, so weit reicht meine Bekanntschaft mit ihm nicht zurück, dass ich das bestätigen könnte.
Ja, das ist schade. Aber er hat so eine Art... finden Sie nicht?
Doch, unbedingt, ja.
Und wenn man sieht, wie er sich hier aufführt...
Nicht sehr hochwürdig, meinen Sie?
Genau, das wollte ich sagen. Besonders, wenn er mit Mr. Woodley zu viel Whisky getrunken hat.
Mr. Woodley?
Ja.
Ach, das ist einer seiner Wochenendgäste. Hm. Ja, der Name, der kommt mir bekannt vor. Sie können nicht meinem Gedächtnis ein bisschen nachhelfen?
Wem soll er nachhelfen? Ich habe Sie in meinem Leben noch nie gesehen.
Oh, entschuldigen Sie... Das ist Mr. Woodley.
Ach, wer sind Sie denn überhaupt? Was fällt Ihnen ein, die Leute hier auszuhorchen?
Der Herr ist ein Bekannter von Mr. Williamson.
So? Behauptet er das? Sie fallen aber auch auf alles rein.
Vielleicht zügeln Sie mal etwas Ihr Temperament, Sie ungehobelter
Bursche. Sondern wie reden Sie denn mit mir? Bisher hat sich noch niemand erlaubt, so mit Jack Woodley zu reden. Dann sagen Sie mal, ob Sie auch boxen können.
Nicht doch, Mr. Woodley.
Ach, halten Sie das Maul. Los, kommen Sie her.
Wenn Sie darauf bestehen... Ich warne Sie. Ah, da. Watson, dieser Kampf hat mir richtig Spaß gemacht.
Spaß? Na, weißt du. Deine Lippe ist aufgeplatzt.
Ach, das ist nicht so schlimm, Watson. Gott sei Dank besitze ich eine gewisse Geschicklichkeit im guten altenglischen Sport des Faustkampfes. Andernfalls wäre ich wohl zu einem recht unrühmlichen Abzug gezwungen worden. So stand ich da, wie du mich jetzt siehst. Während Mr. Woodley in einem Bauernkarrenheim geschafft werden musste.
Bravo, Holmes. Aber soll ich dir nicht doch lieber ein Pflaster auflegen?
Das ist nicht nötig. Vielen Dank. Mein lieber Watson, leider muss ich gestehen, dass meine Landpartie zwar recht amüsant, aber kaum wesentlich ergiebiger war als deine.
Nicht mehr so wichtig, Holmes. Hier ist ein neuer Brief von Miss Violet, soeben angekommen.
Schnell, lies ihn mir vor.
Ja. Es wird Sie kaum überraschen.
Kaum überraschen, Mr. Holmes, dass ich am Samstag wieder nach London fahren werde und nicht die Absicht habe, hierher zurückzukehren. Mr. Carruthers hat inzwischen den Wagen bekommen und somit sind die Gefahren auf dem einsamen Weg, falls es solch überhaupt gegeben hat, beseitigt. Der eigentliche Grund meiner Kündigung ist nicht nur mein etwas gespanntes Verhältnis zu Mr. Carruthers, sondern das Wiederauftauchen dieses grässlichen Woodley, der offenbar hier in der Nähe wohnt. Ich glaube, er hat einen Unfall gehabt, denn er sieht jetzt noch scheußlicher aus. Ich sah ihm vom Fenster aus und war froh, dass ich ihm nicht begegnen musste. Er hatte eine lange Auseinandersetzung mit Mr. Carruthers, der mir hinterher äußerst erregt vorkam. Es ist mir unverständlich, wie Mr. Carruthers einen solchen Menschen auch nur einen Augenblick lang erträgt. Nun, am Samstag habe ich ja alles überstanden.
Hoffentlich hat sie recht, Holmes.
Das hoffe ich auch, Watson. Trotzdem ist es unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass ihr bei ihrer Abreise nichts zustößt. Ich glaube, wir sollten uns die Zeit nehmen, am Samstag früh nach Farnham zu fahren und aufpassen, dass diese seltsame Angelegenheit kein böses Ende nimmt.
Ach, Watson, das Zwitschern der Vögel und die frische Frühjahrsluft. Gibt es eine bessere Art, sich zu betätigen?
Ja, ja, ja. Du hast gut reden, Holmes. Wo nimmst du nur all die Energie her?
Ja, siehst du, mein lieber Watson, dein allzu sesshaftes Leben, das rächt sich allmählich.
Ja, aber jetzt sind wir doch hoffentlich weit genug marschiert. Da drüben zwischen den Bäumen liegt Charlington Hall. Von hier aus können wir die ganze Straße überblicken.
Wir müssen noch etwas näher heran, damit wir den Kerl auch deutlich zu sehen bekommen, bevor er im Park verschwindet. Watson, kommt da ganz hinten nicht ein Wagen? Wenn da Miss Violet drin ist, dann will sie offenbar einen früheren Zug nehmen.
Und gleich fährt sie an Charlington Hall vorbei, bevor wir dort sind.
Wenn ihr irgendwo Gefahr droht, dann ist es dort. Also los, Watson!
Ja. Hat doch keinen Sinn, Holmes. Wir schaffen es nie.
Ich Idiot! Warum habe ich nicht daran gedacht, dass sie einen früheren Zug nehmen könnte? Watson?
Ja?
Der Wagen ist ja leer.
Was?
Ich meine, Kutscher. Die ist entführt worden. Schnell, stell dich in den Weg.
Ja.
Wir müssen das Pferd anhalten.
Ja.
So. Das wäre geschafft.
Und was jetzt?
Jetzt fahren wir zurück und versuchen, die Folgen meines Fehlers wieder gut zu machen.
Vorsicht, Holmes. Da kommt er ja. Der Kerl auf dem Fahrrad.
Donnerwetter, Watson. Du hast recht. Halt! Stehen bleiben!
Wo habt ihr denn das Pferd und den Wagen her? Raus mit der Sprache, sonst jage ich euch eine Kugel in den Leib.
Sie sind genau der Mann, den wir sehen wollten.
Wo ist Miss Violet Smith?
Ja, das will ich ja von Ihnen erfahren.
Aber hier, Sie sehen doch, wir sind dem Wagen auf der Straße begegnet, aber da war er schon leer.
Verdammt, dann ist sie entführt worden. Dieser gemeine Woodley. Na los, steigen Sie ein. Wir müssen so schnell wie möglich nach Charlington Hall zurück. Können wir gleich durch die Hecke.
Gut, gehen Sie voraus.
Warten Sie. Wer liegt denn hier?
Wo? Das ist der Kutscher. Sie müssen ihn niedergeschlagen und hierher geschleppt haben.
Ja. Wir können ihn liegen lassen. Er kommt bald wieder zu sich.
Dann schnell weiter. Vielleicht kommen wir gerade noch rechtzeitig, um das Schlimmste zu verhüten. Vorsichtig! Stehen bleiben! Da hinten sind sie, diese feigen Hunde.
Aber was wollen Sie denn? Da steht doch Miss Violet.
Ja, und völlig unversehrt. Ein Geistlicher spricht mit ihr.
Aber sehen Sie denn nicht? Man hat sie mit einem Taschentuch geknebelt. Nein, nicht! Rasch, Watson! Ja. Hinterher!
Und so erkläre ich euch hiermit als Mann und Frau.
Gut gemacht, Williamson. Gerade noch rechtzeitig.
Schluss damit!
Ach, sieh mal an, Bob Carruthers mit einem falschen Bart. Den kannst du jetzt abnehmen, Bob. Ihr kommt gerade recht, mir zur Hochzeit zu gratulieren.
Sie sind...
Jawohl, ich bin Bob Carruthers. Nimm dich in Acht, Woodley. Ich habe dir gesagt, was ich tue, wenn du die Hände nicht von diesem Mädchen lässt. Und wenn ich dafür hängen muss.
Ha, du kommst zu spät. Sie ist meine Frau.
Nein, deine Witwe ist sie. Du Mistkerl!
Weg mit dem Revolver, Williamson! Geistige tragen keine Waffen. Nimm ihm den Revolver ab, Watson.
Ja.
Da, nehmen Sie das verfluchte Ding.
Danke. Und jetzt, Mr. Carruthers, wenn ich auch um Ihren Revolver bitten dürfte.
Wer sind Sie überhaupt?
Sherlock Holmes.
Sherlock?
Ja. Na los, geben Sie schon her.
Hier. Jetzt ist sowieso alles aus.
Kümmere dich um Woodley, Watson. Da hinten liegt er. Nimm endlich der armen Miss Violet den Knebel aus dem Mund.
Ja, sofort, Holmes. Kommen Sie, Miss Violet. Ich befreie Sie.
Oh, danke, Dr. Watson.
So, meine lieben Freunde. Bis die Polizei eintrifft, vertrete ich hier die Obrigkeit. Carruthers, Williamson und Woodley, Sie befinden sich in meiner persönlichen Haft.
Gott verdamm mich, ein Polizeispitzel.
Woodley kommt durch, Holmes.
Das darf nicht sein, Mr. Holmes. Wollen Sie, dass Miss Violet ihr Leben lang an diesen Kerl gebunden bleibt?
Darüber brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Ich glaube, wir können mit Sicherheit annehmen, dass Williamson nicht berechtigt war, eine Trauung vorzunehmen.
Ich wurde zum Priester geweiht.
Ja, und später dieses Amtes enthoben.
Wer einmal geweiht ist, bleibt Geistlicher.
Na, das möchte ich stark bezweifeln. Außerdem ist eine erzwungene Ehe überhaupt keine Ehe. Im Gegenteil, ein sehr schweres Verbrechen, wie Sie sehr bald feststellen werden.
Das glauben Sie?
Sie werden in den nächsten 10 Jahren Zeit genug haben, darüber nachzudenken. Was Sie betrifft, Carruthers, so wäre es besser gewesen, Sie hätten Ihren Revolver in der Tasche gelassen.
Ich liebte das Mädchen, Mr. Holmes. Seit sie bei mir ist, habe ich sie nicht ein einziges Mal an diesem Haus hier, in dem die beiden sich versteckt hielten, vorbeifahren lassen, ohne ihr auf meinem Fahrrad zu folgen. Nur um aufzupassen, dass ihr nichts zustößt.
Warum haben Sie Miss Violet nicht einfach gewarnt, wenn Sie die Gefahr so genau kannten?
Weil sie dann mein Haus für immer verlassen hätte.
Und das nennen Sie Liebe, Mr. Carruthers? Ich halte das eher für Egoismus.
Vielleicht sind diese beiden Eigenschaften untrennbar. Ich konnte es einfach nicht ertragen, sie gehen zu lassen, bis das Telegramm eintraf. Da wusste ich, dass Woodley jetzt vor nichts mehr zurückschrecken würde.
Was war das für ein Telegramm?
Gar nichts war!
Warten Sie ab, Williamson. Sie werden gleich hören, ob es noch Sinn hat, irgendetwas zu verheimlichen. Ihr seid doch alle drei in einer ganz bestimmten Absicht aus Afrika hergekommen.
Falsch! Ich bin nie in Afrika gewesen. Habe Woodley erst vor 2 Monaten kennengelernt. Das können Sie sich in Ihre Pfeife stopfen. Daran ersticken Sie, Meisterdetektiv.
Oh, dann sind Hochwürden also ein Produkt unserer schönen Insel. Aber Sie, Carruthers und Woodley, sind aus Afrika gekommen. Dort kannten Sie Ralph Smith und hatten Grund zu der Annahme, dass er nicht mehr lange leben würde. Außerdem waren Sie dahinter gekommen, dass seine Nichte Miss Violet sein Vermögen erben sollte. War es nicht so?
Ja, das stimmt, Mr. Holmes.
Ihr Plan war, dass einer von Ihnen Sie heiraten und dem anderen die Hälfte der Beute ausbezahlen sollte. Aus irgendeinem Grund wurde Woodley zum Ehemann gewählt. Warum eigentlich?
Das haben Sie bestimmt beim Kartenspielen auf der Überfahrt ausgeknobelt.
Ich glaube, es ist besser, Sie halten jetzt Ihren Mund.
Sie stellten die junge Dame dann bei sich ein und Woodley kam, um ihr den Hof zu machen. Miss Violet merkte aber schnell, was für ein Gentleman er war und wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Inzwischen war ihr Plan auch dadurch ins Wanken geraten, dass sie sich selbst in Miss Violet verliebt hatten. Und so wurde ihnen der Gedanke unerträglich, dass sie diesem Raufbold gehören sollte. Es kam also zu einem Streit. Woodley verließ wütend ihr Haus und traf unabhängig seine Vereinbarung mit Williamson.
Ja, Mr. Holmes. Gleich danach verbündete er sich mit diesem sogenannten Pfarrer. Die beiden nisteten sich in Charlecken Hall ein und aus Angst, dass sie Miss Violet beim Vorüberfahren etwas antun könnten, bin ich ihr immer mit dem Rat gefolgt. Wenn Violet dann vorbei war, bog ich in die Baumgruppe dort ein, nahm meinen falschen Bart ab und fuhr nach Hause.
Woodley kam zurück und zeigte ihnen das Telegramm mit dem Inhalt, dass Ralph Smith endlich gestorben war.
Er verlangte von mir, ich sollte das Mädchen selbst heiraten und ihm seinen Anteil ausbezahlen. Ich versicherte ihm, dazu sei ich gern bereit, aber sie würde mich bestimmt zurückweisen. Bringen wir sie erst mal unter die Haube, sagte er. Nach 1 oder 2 Wochen wird sie schon zahm werden. Ich machte ihm klar, dass ich mit Gewalttätigkeiten nichts zu tun haben wollte. Er warf die Tür zu, schrie, er würde sie schon noch kriegen. Da sie mich jedoch am folgenden Wochenende bereits verlassen wollte, war sie ja eigentlich schon beinahe in Sicherheit. Ich hatte mir Kutscher und Wagen beschafft, um sie zum Bahnhof bringen zu lassen, folgte ihr aber ein letztes Mal mit dem Rad. Sie gewann einen Vorsprung, und ehe ich sie einholen konnte, war es schon geschehen.
Trotzdem, Mr. Carruthers, auch Sie sind an diesem abscheulichen Komplott nicht ganz unbeteiligt.
Ich weiß, Mr. Holmes.
Ich muss allerdings zugeben, Sie haben Ihr Möglichstes getan, um es wieder gut zu machen. Falls Ihnen meine Aussage bei der Polizei, die ich jetzt benachrichtigen werde, helfen kann, so stehe ich Ihnen zur Verfügung.
Danke, Mr. Holmes.
Auch ich habe Ihnen verziehen, Mr. Carruthers. Ich hatte es gut bei Ihnen und Sie haben das Schlimmste verhindert.
Miss Violet, es wird meinem Freund Dr. Watson bestimmt ein Vergnügen sein, Sie jetzt nach London zurückzubegleiten. Ne? Na, in seiner Eigenschaft als Arzt, natürlich.
Natürlich.
Bitte mit dem größten Vergnügen, Miss Violet.
Und falls nach deinem medizinischen Befund Miss Violets Erholung nicht rasch genug fortschreitet, mein lieber Watson, dann darf ich vielleicht zu überlegen geben, dass ein Besuch von einem jungen Elektroingenieur sicher Wunder wirken wird.
Das glaube ich bestimmt, Mr. Holmes.
In unserer Sendereihe »Aus der Chronik des Dr. Watson« brachten wir »Die einsame Radfahrerin«, ein Kriminalhörspiel nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle, von Michael Hartwig, ins Deutsche übertragen von Ruth von Markart und John Lackland. Die Mitwirkenden waren Sherlock Holmes, Peter Pasetti, Dr. Watson, Erik Schumann, Mrs. Smith, Hilde Weißner, Violet, ihre Tochter, Margot Philipp, Bob Carruthers, Wolfgang Luxi, Jack Woodley, Herbert Fleischmann, Williamson, Ernst Walter Mitulski, Mrs. Hudson, Marlies Schönau. Der Wirt, Joachim Wichmann. Musik, Konrad Elfers. Ton und Technik, Heinz Sommerfeld und Barbara Liebrich. Assistenz, Hans Eichleiter. Die Regie hatte Heinz-Günther Stamm.
Habt ihr Lust auf persönliche Buchempfehlungen? Dann ist hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
Wir sind Mona und Christine vom Podcast Zwei Seiten. Die eine Frau ist jung und die andere Frau ist alt. Und deswegen,
welche ist welche?
Das kann man an der Stimme nicht hören. Und deswegen ist es auch ein Generationen-Podcast, ist aber vor allen Dingen ein Podcast über Bücher.
Ganz genau, denn da treffen wir uns auch mit unserem großen Altersunterschied, 76 und 31. Aber beide Seiten lieben das Lesen und deswegen empfehlen wir uns für jede Folge jeweils ein Buch zu einem bestimmten Thema, reden aber auch erstmal ordentlich über das Thema.
Ich nenne das immer Labern, aber genau. Das macht ja die Podcasts aus, dass
das
man schön labern
kann. Das gehört sowas von dazu. Aber wir sprechen eben auch über die Bücher, gucken, ob das, was die andere uns empfohlen hat, angekommen ist bei uns oder nicht.
Und das ist immer höchst spannend, weil wir es vorher nicht wissen. Wir sitzen hier und ich denke dann immer, lieber Gott, bitte mach, dass es ihr gefallen hat.
Ja, und oft gefällt es mir und dir, aber manchmal eben auch nicht. Und dann wird auch mal gestritten und diskutiert. Das ist oft aber auch sehr lustig und wir freuen uns, wenn ihr Lust habt, mit zu unserer Zwei-Seiten-Familie zu kommen und mal reinzuhören.
Mona und Christine, Zwei Seiten, der Podcast über Bücher.
So sieht's aus.
Ihr findet ihn ab sofort auch in der ARD-Audiothek. Den Link packen wir euch in die Shownotes.